ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 21. November. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Ja, und Stefan, wer sich im Kreis dreht, der wird Déjà-vu-Momente nicht vermeiden können. Genauso fühlt sich gerade, wer die mal mehr, mal weniger sichtbaren Bemühungen der US-Regierung für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine beobachtet, als wir von einem geheimen sogenannten Friedensplan hörten, auf den sich angeblich Washington und Moskau über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg verständigt haben. Da war ja unser erster Reflex: Mann, an diesem Punkt, da waren wir doch schon mal. Bereits rund um den Alaska-Gipfel, das war in diesem Sommer, das war ja der Kurzbesuch von Wladimir Putin auf amerikanischem Boden, als dann Donald Trump ihm am 15. August so demonstrativ den roten Teppich ausgerollt hatte. Da gab es in Kiew und ja auch in Europas Hauptstädten große Befürchtungen, der US-Präsident könnte sich auf die Seite von Russlands Machthaber Putin schlagen und die überfallene Ukraine oder zumindest zum Teil dem Aggressor überlassen und das dann ohne amerikanische Sicherheitsgarantien. Und das war ja auch der Zeitpunkt, als die Europäer, als der NATO-Generalsekretär, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, auch der Bundeskanzler ja am Wochenende nach diesem Treffen in Alaska nach Washington geflogen sind, um dann Volodymyr Zelensky zur Seite zu stehen. Dann ist ja erstmal nichts gefolgt und jetzt fragen wir uns an diesem Freitag, wird sich jetzt dieser ukrainische und wohl auch europäische Albtraum wiederholen? Was meinst du, Stefan?
Ja, noch sind ja nicht alle Details dieses 28-Punkte-Plans bekannt, auf den sich Moskau und Washington angeblich in Geheimverhandlungen zwischen Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und dem Putin-Vertrauten Kirill Dmitriev geeinigt haben. Fest steht, die Ukrainer und die Europäer wurden gleichermaßen übergangen. Kiew und Brüssel ziemlich kalt erwischt und erst jetzt werden sie offenbar von den Amerikanern gebrieft. Was verschiedene Medien in den USA unterdessen berichten, klingt mir so, als habe beim angeblich gemeinsamen Plan der Amerikaner und Russen allein der Kreml die Feder geführt, denn fast alle altbekannten Maximalforderungen Moskaus finden sich da wieder, Anna. Die von Russland überfallene Ukraine soll große Gebiete an den Aggressor abgeben, darunter die 2014 völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim, darunter der gesamte Donbass, also Luhansk und Donetsk, inklusive der Gebiete, die Putins Truppen bis heute ja nicht einnehmen konnten. Die Ukraine soll also auch den strategisch existenziellen Festungsgürtel aufgeben, der die russischen Streitkräfte ja davon abhält, den Rest des Landes zu erobern. Dazu soll die Ukraine die Hälfte ihres Militärs und alle weitreichenden Waffen aufgeben. Mit anderen Worten, Anna, sie soll sich wehrlos machen gegen künftige Angriffe des imperialistisch aggressiven Russland. Und der Ukraine werden zwar zuverlässige Sicherheitsgarantien der USA in Aussicht gestellt, die in der Regel ja bedeuten würden, dass das geschundene Land vor künftigen Überfällen geschützt würde, aber diese Sicherheitsgarantien werden im Text gar nicht näher erläutert. Es ist also völlig offen, was das in der Praxis bedeuten soll. Und eins noch, Anna, wir sprechen ja hier nicht über irgendwelches Gelände auf einer Landkarte. Da leben immer noch schätzungsweise Hunderttausende Ukrainer, die man mitsamt ihrer Heimat dann dem Feind ausliefern würde. Männer, Frauen und Kinder, die künftig unter russischer Herrschaft leben sollen. Das Ganze riecht also eher nach einem Kapitulationsplan, nach Putins Geschmack, als nach einem Plan für einen Frieden, geschweige denn für einen gerechten Frieden.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja darauf hingewiesen, der Donbass, was das für eine Bedeutung hat für die Ukraine, dass das wirklich dieser strategisch existenzielle Festungsgürtel ist. Und wenn du dann einmal mit den russischen Truppen da durchgegangen sein solltest, dann kannst du ja halt einfach weiter in die Ukraine reingehen. Also von daher macht das erstmal nicht den Eindruck eines ausgewogenen Angebots. Und was natürlich interessant ist in dieser ganzen Angelegenheit, was nun Donald Trump und Wladimir Putin dazu gesagt haben.
Ja, das würden wir alle gern hören, aber sowohl in Washington als auch in Moskau wurde der 28-Punkte-Plan zunächst auffällig runtergespielt, so mein Eindruck. Beginnen wir an unserer alten Wirkungsstätte Washington, Anna. Da hat Außenminister Marco Rubio erstmal abwiegelnd verlauten lassen, es handele sich gar nicht um einen Plan, das sei bestenfalls eine Liste von möglichen Ideen. Ganz anders die Sprecherin des Weißen Hauses, die nicht nur bestätigte, dass es den Plan gibt, sondern diesen vor den Reportern im Briefing Room auch gleich lobte.
But the president supports this plan. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides.
Sie sagt, der Präsident unterstützt diesen Plan. Es ist ein guter Plan, sowohl für Russland als auch für die Ukraine. Und wir glauben, dass er für beide Seiten akzeptabel sein sollte. Man fragt sich ein bisschen, was die Republikaner dazu sagen, wenn es so aussieht, als würde der US-Präsident Russlands Machthaber einen Sieg schenken. Wie schätzt du das ein?
Also, wenn wir über die klassischen Republikaner sprechen, dann können die das nicht unterstützen. Ich fand interessant jetzt bei den Reaktionen, du hast ja schon den amerikanischen Außenminister Marco Rubio erwähnt und der hatte ja davon gesprochen in einer Äußerung, dass es wichtig sei, dass dieser Plan für beide Seiten funktionierte. Also das heißt für die russische Seite, aber auch für die ukrainische. Weil woran ja bislang bei einem ersten Draufblick dieser Plan zu kranken scheint, ist, dass es vor allen Dingen russische Forderungen sind, die dort Niederschlag finden. Du hast das ja auch schon beschrieben und das, was mit der Ukraine, mit der ukrainischen Seite ist, dass das ja alles sehr, sehr offen ist. Also und das ist eigentlich etwas, du hast es ja gesagt, den Russen einen Sieg schenken. Bei den klassischen Republikanern kann ich mir das schwer vorstellen, dass das gut ankommt. Aber wir sehen ja auch hier dieses Bild, offenbar der Gedanke Donald Trump, der jetzt diesen Friedensplan für Gaza entwickelt hat und jetzt Donald Trump, der diesen Friedensplan für die Ukraine entwickeln will. Müssen wir mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Ich fand eine Nachricht noch interessant und zwar der Sonderbeauftragte von US-Präsident Trump, also der Sonderbeauftragte für die Ukraine, der frühere General Keith Kellogg, der wird jetzt zum Jahresende, zum Jahresanfang von diesem Posten gehen. Der wird diesen Posten verlassen, auch weil er sonst noch mal durch den Senat auch verlängert werden müsste. Und das ist, glaube ich, eine Nachricht in dieser ganzen Gemengelage, die die Ukrainer nicht gerne hören werden, weil eben Keith Kellogg so sehr an ihrer Seite stand. Also wenn man mal auf dieses ganze Konstrukt im Weißen Haus schaut, US-Präsident Trump und dann halt sein Vermittler Steve Witkoff, der jetzt ja auch maßgeblich diesen Plan mit ausgehandelt hat, offenbar, da war so eine Art Gegengewicht, ein höfliches Gegengewicht und sehr erfahrenes Gegengewicht. Das war eben Keith Kellogg, der auch viel in der Ukraine war in diesem Jahr. Und ich denke, das werden die Ukrainer nicht gerne sehen, dass er nicht mehr als Berater an der Seite von Donald Trump ist, der zumindest das eine oder andere Mal Trump etwas ins Ohr flüstern kann.
Du hattest nach Putins Reaktion bzw. nach Putins Aussage gefragt. Dann schwenken wir mal nach Moskau noch, Anna. Kreml-Sprecher Peskow hat sich merkwürdig kryptisch zu dem Plan geäußert und dabei selbst den Begriff Plan vermieden. Er sagte vage, Zitat, jede Zeit ist die beste Zeit für eine friedliche Beilegung des Konfliktes, für eine Beilegung mit friedlich-diplomatischen Mitteln, Zitat Ende. Peskow bestätigte also lediglich, dass es Kontakte mit den USA gebe, aber derzeit nichts, was man Verhandlungen über diesen Plan oder dessen Umsetzung nennen könnte. Und wiederholte dann die altbekannte Moskauer Forderung, ein Frieden mit der Ukraine müsse die Ursachen des Konfliktes beseitigen. Zu diesen angeblichen Ursachen zählt Russlands Machthaber ja, dass die politische Führung der Ukraine der NATO beitreten und das Land nicht entmilitarisieren wolle. Dazu stellt Putins Propaganda die ukrainische Führung um Wolodymyr Selenskyj ja als Nazi-Regime dar, welches es zu entmachten gelte.
Ja, das klingt ja nicht nach Kompromissbereitschaft, sondern nach knallhartem Beharren auf den üblichen russischen Kriegszielen. Und zwar in Erwartung einer ukrainischen Kapitulation. Was sagt denn der kapitulieren soll, wenn es nach Russland geht? Wie reagiert Präsident Selenskyj?
Ja, aus Kiew hören wir, dass Selenskyj erstmal fassungslos gewesen sein soll, weil die Ukrainer Bedingungen zustimmen sollen, die für sie unannehmbar sind. Bislang war Kiews Linie ja immer, dass ein bedingungsloser Waffenstillstand der Ausgangspunkt zu Verhandlungen für einen gerechten Frieden sein müsste. Und dass bei allen Verhandlungen natürlich sowohl die Ukrainer als auch die Europäer mit am Tisch sitzen müssten. Gleichzeitig aber muss Präsident Selenskyj Donald Trump bei Laune halten. Die Ukraine bleibt ja militärisch auf die Unterstützung der USA auch angewiesen. Und ich hatte eben Gelegenheit, mit unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barr zu sprechen und habe sie zunächst gefragt, ob man bei Selenskyjs erster offizieller Reaktion auf den Plan eine geballte Faust in der Tasche sehen konnte.
Ich finde, er hat es eigentlich relativ souverän und klug gemacht. Er zeigt, dass er mittlerweile doch ja gelernt hat, mit Donald Trump umzugehen. Und ich glaube, um das einordnen zu können, müssen wir uns mal zumindest in Teilen diesen 28-Punkte-Plan vielleicht erstmal anschauen. Über den wird jetzt sehr viel geredet und man bekommt so ein paar Teile mit. Die Ukraine solle Gebiete abgeben und so weiter. Aber es lohnt sich doch, sich dieses Dokument, zumindest das, was davon bekannt ist. Amerikanische Medien haben diesen sogenannten Plan verbreitet. Und es lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Also Punkt 1, die Souveränität der Ukraine wird bestätigt. Da kann man natürlich aus ukrainischer Sicht nur müde drüber lächeln. Und so zieht sich das im Endeffekt durch diesen gesamten Plan durch. Es soll ein umfassendes Nicht-Angriffsabkommen geschlossen werden. Es soll einen Dialog geben zwischen Russland und der NATO unter Vermittlung der USA, als sei die USA kein Mitglied der NATO. Die Ukraine sei berechtigt, der EU beizutreten. Es werden Wahlen von der Ukraine gefordert, 100 Tage nach einem Waffenstillstand oder nach Unterzeichnung dieses sogenannten Plans. Es soll Schulprogramme in beiden Ländern geben für die gegenseitige Verständigung und Toleranz. Es soll eine volle Amnestie für alle Kriegsparteien geben und so weiter und so fort. Eingefrorene russische Vermögenswerte sollten teilweise zum Wiederaufbau verwendet werden. Und die USA sollen 50% Profit bekommen, Europa soll noch draufzahlen. Wenn man sich diesen Plan also durchliest, dann ist der, gelinde gesagt, sehr, sehr absurd. Hat mit einem Friedensplan, wie er von vielen Medien zitiert wird, überhaupt gar nichts zu tun. Und in diesem Kontext hat der ukrainische Präsident vermutlich das Klügste gemacht, was er hätte tun können. Er hat, wie so oft, gesagt, er sei zu Frieden bereit. Seit Kriegsbeginn wolle die Ukraine Frieden. Und auch jetzt sei er natürlich bereit, mit der amerikanischen Seite und den Partnern in Europa konstruktiv zusammenzuarbeiten. Das heißt, er hat es in der offiziellen Kommunikation geschafft, die Amerikaner nicht zu verprellen, aber diesem Papier, diesem Vorschlag auch nicht großartig Gewicht zu geben. Und was, das ist das Wichtige.
Was wir bisher über den Plan gehört haben, du hast es ja gerade in Ausschnitten zitiert, das klingt ja so, als würde der Aggressor belohnt. Ist das für die seit fast 4 Jahren kämpfenden ukrainischen Soldaten und die Zivilbevölkerung nicht ein Schlag ins Gesicht?
Ich glaube tatsächlich, dass wir das um einiges zu ernst nehmen, denn das ist ein so wirres Papier, wirklich. Natürlich würde es den Aggressor belohnen, aber selbst wenn das jetzt jemand unterschreibt, dann hat das ja mit der Umsetzung überhaupt nichts zu tun. Also gehen wir mal davon aus, rein theoretisch, das wird jetzt unterschrieben und das würde nicht passieren, aber es würde unterschrieben. Was passiert denn, wenn die Ukraine sagt, ja, aber wir ziehen unsere Truppen halt nicht aus der Region Donetsk ab? Dann geht einfach alles weiter wie gehabt und die Ukrainer werden ihre Truppen nicht aus der Region Donetsk abziehen. Und Russland hat keine Macht, sie dazu zu zwingen, außer das, was wir sehen seit 3,5 Jahren, nämlich dieser Krieg. Das heißt, wir reden eigentlich über nichts. Und für die Menschen hier ist es eher ein Schlag, dass die Amerikaner hinter ihrem Rücken mit den Russen sich zusammensetzen und das dabei rauskommt. Wobei wir natürlich auch die Umstände dieses Leaks an die Presse nicht genau kennen. Also das, was wir lesen, was wir sehen, wirkt auf mich so, als habe jemand im Kreml gesessen und Herrn Witkoff etwas in den Blog diktiert und der ist damit losgezogen und irgendwo unterwegs ist das an die Presse gekommen. Aber das ist eine russische Wunschvorstellung, das sind russische Maximalforderungen, das ist das, was Russland fordert seit 2021, seit 2022 und so weiter und so fort. Aus russischer Sicht hat sich überhaupt gar nichts geändert, aus ukrainischer Sicht hat sich überhaupt gar nichts geändert, nur dass wir alle über einen sogenannten 28-Punkte-Plan diskutieren, aber an der Dynamik des Krieges hat sich nichts geändert, am Krieg selbst hat sich nichts geändert, an den Positionen der einzelnen Konfliktparteien hat sich nichts geändert. Es ist aus meiner Sicht zum aktuellen Zeitpunkt eine Riesenluftnummer.
Also viel Lärm um nichts aus deiner Sicht.
Ja.
Rebecca, der ukrainische Präsident steht ja auch innenpolitisch unter Druck, vor allem durch diesen riesigen Korruptionsskandal, der ja auch in sein unmittelbares Umfeld hineinreicht. Kann es sein, dass diese ganzen Details zum Friedensplan jetzt geleakt wurden, weil man vielleicht in Russland glaubt, jetzt sei Selenskyj mit dem Rücken zur Wand und müsse etwas zustimmen, was er sonst ablehnen würde?
Das ist auf jeden Fall eine Vermutung, die wir hier auch diskutieren. Es führt ja zu Unruhe. Das ist ja so. Es hält uns alle auf Trab. Die ukrainische Politik hält es auf Trab. Sie ist nun beschäftigt wieder mit Diplomatie. Es hält uns Berichterstattende auf Trab. Wir haben nicht mehr die Ressourcen, hinzuschauen auf die vielen Verbrechen, die auch hier jeden Tag passieren. Wir haben nicht die Ressourcen, darüber zu berichten, was für ein verdammt grauenhafter Krieg hier in Europa passiert, der wirklich an Brutalität, an Grauen, an Gemetzel schwer zu überbieten ist. Wir schaffen es nicht, das aufzuzeigen und zu dokumentieren, weil wir uns eben mit so etwas beschäftigen. Und natürlich ist die Situation hier in der Ukraine nicht nur für den Präsidenten, sondern für das Land furchtbar schwierig und immer schwieriger. Und auch die Schreie hier werden lauter von den Soldaten, von den Beobachtern, die sagen, also noch so ein Winter. Wir wissen wirklich nicht, wie wir das durchhalten. Die Soldaten sind müde, die Streitkräfte sind, ich will jetzt nicht sagen dezimiert, aber haben ein massives Personalproblem, über das wir ja auch schon mehrmals berichtet haben, aber das sich immer weiter zuspitzt. Es gibt eine Mobilisierung, die immer noch nicht funktioniert, also kaum Ressourcen, die danach kommen. Man hat wirtschaftliche Probleme. Jetzt haben wir diesen Korruptionsskandal, innenpolitische Probleme. Die Leute sind frustriert, die Leute sind müde. Und natürlich, wenn hochrangige Regierungsbeamte sich so verhalten. Jetzt gerade wird auch hier im Land der Ruf der Opposition vor allem lauter, dass Selenskyj seinen mächtigen Präsidialamtschef entlässt. Und er hat gestern gesagt, nur das hat er überhaupt nicht vor. Auch das ist ein Schlag für viele Menschen, weil dieser Präsidialamtschef, Andrei Yermak, nicht sonderlich beliebt ist. Das heißt, die Spannung hier im Land nimmt zu. Und natürlich ist es mit Sicherheit ein russisches Kalkül, da noch einmal sozusagen Salz in die Wunde zu streuen und das auszunutzen für sich.
Danke, Rebecca.
Danke dir.
Ja, das war sehr interessant, Stefan. Gut, dass du Rebecca erreicht hast. Also auch diese Einordnung, ne? Es ist einfach ein verdammt grauenhafter Krieg und jetzt hat Rebecca keine Zeit, darüber zu berichten, worüber wir ja auch gleich noch sprechen werden, in der Lage, was Russland mit der Ukraine macht und wie russische Raketen und Drohnen ukrainische Zivilisten angreifen und töten. Aber lass uns noch mal bei dem 28-Punkte-Plan bleiben. Wir nennen ihn jetzt so, auch wenn Rebecca sagt, führt vor allen Dingen zu Unruhe und es sei eine, wir reden über nichts. Das war etwas, was mir besonders gut gefallen hat. Lasst uns über das Nichts reden. Das hat ja für große Irritationen in Brüssel gesorgt, weil eben die Europäer so gar nichts davon wussten. Und wie diplomatisch haben denn jetzt die Europäer ihre Empörung darüber formuliert?
Ja, das hing davon ab, wie man fragte. Nach einer Phase der fühlbaren Sprachlosigkeit, in der sich die ja überrumpelten Außenminister, die sich ja gerade in Brüssel zur Zukunft der Ukraine-Hilfen beraten hatten, erstmal sortieren mussten. Zu besonders deutlichen Worten fand dann die Estin Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte.
The pressure must be on the aggressor, not on the victim. Rewarding aggression will only invite more of it.
Ja, wir müssen verstehen, so Kallas, dass es in diesem Krieg einen Aggressor und ein Opfer gibt. Aggression zu belohnen, wird nur zu weiterer Aggression führen. Also klare Worte. Deutlich vorsichtiger formulierte es der deutsche Außenminister. Johann Wadephul wollte bei den Kollegen des ZDF nicht gelten lassen, dass die Europäer nur an der Seitenlinie stehen. Der nun bekannt gewordene Plan sei nicht final, sondern ein Anfang.
Es wird ja nur gemeinsam etwas Gutes daraus und es kann ja nur gemeinsam daraus eine vernünftige Verhandlungssituation entstehen, eine gute Unterstützung Europas für die Ukraine und auf der anderen Seite natürlich eine amerikanische Administration, die in der Tat unorthodox vorgeht, aber effektiv, das haben wir schon im Gazastreifen gesehen. Und wenn all das jetzt dazu führt, dass beide Parteien endlich miteinander sprechen und vernünftig verhandeln können und vor allen Dingen einen belastbaren und gerechten Friedensschluss aushandeln können, dann würde alles ein gutes Ende finden können. Aber da sind wir noch lange nicht, aber es lohnt jede Anstrengung, dahin zu kommen.
Ja, mein Eindruck bleibt, Anna, dass Europa eingeklemmt wirkt zwischen Putins imperialistischer Aggression im Osten und dem außenpolitisch ja geisterfahrenden Trump im Westen, dessen Beißhemmung gegenüber Russlands Machthaber wir ja schon mehrfach beobachten konnten, ob beim Zickzackkurs in Sachen Sanktionen oder beim Zaudern und Zögern in puncto Marschflugkörper, Stichwort Tomahawks. Nach den vielen großen Ankündigungen von Trump, Putins zynischen Scheinverhandlungen, die nur Zeit schinden sollten, nach all dem Hin und Her ist Europa aber wohl vorsichtig geworden. In Brüssel jedenfalls glaubt kaum jemand an einen schnellen Frieden für die Ukraine. In der EU stellt man die Weichen für die Fortführung einer langfristigen Unterstützung des überfallenen Landes. Das ist auch dringend nötig, denn der Ukraine droht in wenigen Monaten das Geld auszugehen.
Ja, und hier aus Berlin kann ich dir sagen, dass es Aktivität gibt. Der Bundeskanzler hätte heute am Freitagvormittag eigentlich bei einer Vorleseaktion teilgenommen in einer Grundschule hier in Berlin. Und wir haben jetzt die Nachricht bekommen, dass er diesen Termin abgesagt hat, dass er seinen Kanzleramtsminister Thorsten Frey dahin schickt. Und er nutzt die Zeit für Telefonate, unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten und dann auch in einer Schalte mit dem französischen Präsidenten Macron und dem britischen Premier Starmer. Also es ist interessant, der Bundeskanzler reist am Freitagabend auf den G20-Gipfel, zum G20-Gipfel nach Südafrika. Dort in Südafrika wird zwar nicht der amerikanische Präsident Trump sein, auch nicht der russische Machthaber und auch nicht der chinesische Präsident. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein großes Forum mit den G20. Da bleiben noch einige Staaten über. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass das dann auch ein großes Thema auf diesem Gipfel wird. Du hattest ja gerade die Finanzen angesprochen, dass der Ukraine auch droht, in wenigen Monaten das Geld auszugehen. Und wenn man mal auf diesen Finanzbedarf schaut, dann beläuft der sich ja nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds für die beiden kommenden Jahre auf 135 Milliarden Euro. Und jetzt hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Mitgliedstaaten vor die Wahl gestellt, die Hilfe entweder aus ihren eigenen Haushalten zu bestreiten oder Garantien abzugeben, und zwar Garantien, auf deren Grundlage die EU-Kommission das nötige Geld aufnehmen könnte, also eben diese 135 Milliarden Euro. Und wenn man diese große Zahl sieht, fallen einem natürlich sofort die eingefrorenen russischen Vermögen ein und die Idee von Friedrich Merz, dass man die ja quasi beleihen könnte, diese Milliarden, die in Belgien liegen. Was ist da jetzt eigentlich draus geworden?
Ja, das war die dritte und bei der Mehrheit auch populärste Variante. Sie scheitert bislang aber an Belgiens Widerstand. Dort fürchtet man, allein von Russlands Zorn getroffen zu werden, und fordert vom Rest der EU sehr weitreichende Absicherungen. Das Ringen um milliardenschwere Unterstützung für Kiew wird also nicht leichter. Auch übrigens angesichts des gewaltigen Korruptionsskandals, der ja gerade die Ukraine erschüttert. Rebecca hat es erzählt, wir hatten ja berichtet über gewaltige Mengen an Schmiergeld in Koffern und Tresoren. Zwei Minister mussten gehen und Präsident Selenskyj steht mächtig unter Druck. In Moskau dürfte mancher genüsslich beobachten, wie das Misstrauen in Brüssel wächst. Versickern womöglich auch EU-Gelder in einem Kiewer Korruptionssumpf. Knapp die Hälfte ihres Haushaltes bekommt die Ukraine ja inzwischen aus der EU. Deutschland bleibt aber bei seiner Linie, du hast es angedeutet, und werde 2026 12 Milliarden Euro an die Ukraine überweisen. Für Schulen, für Gehälter und Renten, für Infrastruktur, auch für Militärausrüstung. So sagte es Außenminister Johann Wadephul in Brüssel, mahnte aber vor dem Hintergrund des jüngsten Schmiergeldskandals an, gleichzeitig müsse weiterhin die Korruption im Land bekämpft werden.
Nur deswegen, weil es dort Korruptionsvorwürfe gibt, können und werden wir in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen, sondern wir werden das eine tun, nämlich verlangen, dass das aufgeklärt wird, und das andere nicht lassen, nämlich eine glasklare Unterstützung für die Ukraine.
Ja, und eine glasklare Unterstützung hat die Ukraine am Ende dieses vierten Kriegsjahres bitter nötig. Wir haben es gerade von Rebecca gehört. Viele Ukrainer sind erschöpft und desillusioniert. Rebecca hat gesagt, verdammt grauenhafter Krieg und die Lage in der Ukraine sei furchtbar schwierig. Die Menschen sind zermürbt, auch durch Russlands anhaltenden Terror aus der Luft. Stefan, wie ist die Lage in der Ukraine?
Ja, ich greife einen der fatalsten und folgenschwersten Angriffe auf die Westukraine heraus. Mindestens 28 Menschen sind in der Nacht zum Mittwoch getötet worden, als eine russische Rakete ein Wohnhaus in der Stadt Ternopil traf. Nach ukrainischen Behördenangaben wurden dabei 94 Menschen verletzt. Weitere 16 Opfer werden noch unter den Trümmern des getroffenen Gebäudes vermutet. Nach Angabe der ukrainischen Luftstreitkräfte hat Russland allein an diesem Mittwoch mit 50 Raketen und mehr als 470 Drohnen angegriffen. Hauptziele waren die Städte Lviv und Ternopil im Westen, die ja dichter an Polen als an Russland liegen, und Charkiw im Osten. In der zweitgrößten Stadt des Landes gab es Dutzende Verletzte, der öffentliche Nahverkehr und die Stromversorgung waren zeitweise unterbrochen. Mit ihren allnächtlichen Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine versuchen Russlands Streitkräfte, die Zivilbevölkerung auch fern der Front zu zermürben. Dabei werden immer wieder auch Wohn- oder Schulgebäude getroffen. Unter den Toten von Ternopil waren übrigens 3 Kinder. Und dass Kinder in Städten zu Opfern von Kriegen und Konflikten werden, ist übrigens ein trauriger Trend über die Ukraine hinaus. Ein aktueller Bericht von Save the Children und dem Imperial College London zeigt, dass Explosivwaffen im vergangenen Jahr für 70% der Tötungen und Verletzungen von Kindern in Konflikten verantwortlich waren. Während früher Begleiterscheinungen wie Hunger, Krankheiten und mangelnde Gesundheitsversorgung die größte Gefahr für Kinder in Krisengebieten darstellten, sind es heute Angriffe auf zivile Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete. Kriege werden also zunehmend in Städten ausgetragen, Anna. Die Ukrainerinnen und Ukrainer erleben ja den russischen Terror aus der Luft fast an jedem Tag.
Also, dass Soldaten von Explosivwaffen getötet werden, kommt quasi mit dem Job. Und das ist nicht so zynisch gemeint, wie es klingt. Aber was du gerade sagst, 70% der Tötungen und Verletzungen von Kindern durch Explosivwaffen, das sind ja Zivilisten. Dann gucken wir dort, wo die Soldaten sind, gucken wir dorthin. Gibt es denn Bewegung an der Front?
Ja, die Lage bleibt extrem angespannt, wenig überraschend, vor allem im umkämpften Pokrowsk. Das hatten wir hier zuletzt sehr ausführlich beleuchtet. Ich will deshalb heute kurz auf was anderes eingehen, nämlich den Drohnenkrieg, der ja dazu geführt hat, dass viele Quadratkilometer große Frontbereiche zu regelrechten Todeszonen geworden sind. Dadurch können ukrainische Infanteristen oft über Monate nicht abgelöst oder verstärkt werden. Sie müssen unter härtesten Bedingungen in Erdhöhlen ausharren, wie Rebecca Barth uns ebenfalls eindrucksvoll in einem Bericht geschildert hat.
Zweimal haben Ivan Mlyners Kameraden versucht, ihn abzulösen. Zweimal scheiterte die Operation. Wurden die Kameraden verwundet oder getötet bei dem Versuch, zu Mlyners Stellung im Osten der Ukraine zu gelangen. Fast 70 Tage lang harrt er und ein weiterer Soldat aus. Die Männer sind praktisch auf sich alleine gestellt. Unser Unterstand ist getarnt unter der Erde. Du lauscht, ob Drohnen fliegen, ob irgendwo schweres Gerät fährt. Wenn das Wetter gut ist, helfen uns unsere Aufklärer. Dann fliegen unsere Drohnen und beobachten. Dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Wenn das Wetter schlecht ist, dann müssen wir raus und selbst beobachten. Was Mlyner erlebt hat, ist heute Normalität für Infanteristen im Drohnenkrieg. Weil der Weg zu den Positionen wegen der Drohnen so gefährlich geworden ist, hocken Soldaten an vorderster Front oft monatelang in einem kleinen Bunker unter der Erde. Der einzige Kontakt zur Außenwelt ist in vielen Fällen nur ein Funkgerät. In dieser Zeit habe ich ein paar Mal mit meiner Frau gesprochen. Sie hat den Kommandeur angerufen, er hat das Funkgerät eingeschaltet, so konnten wir uns unterhalten. Danach war es psychisch sehr schwer für mich. Die Gespräche haben mich an mein altes Leben erinnert. Die Stimmen meiner Kinder und meiner Frau zu hören, war sehr schwer. Auf weniger als 5 Quadratmetern haben Ivan Mlyner und sein Kamerad sich eingebuddelt. Es sei eine der schwersten und kräftezehrendsten Aufgaben im gesamten Krieg, meint der amerikanische Militärexperte Rob Lee. Die Tatsache, dass sie ihre Position alleine halten und nicht weglaufen, ist eine unglaubliche Belastung. Ihre Angst muss enorm sein. Sie werden mit Drohnen, Artillerie und Bomben angegriffen und laufen nicht weg. Manche halten ihre Position 10 Monate monatelang. Sie haben eine unglaubliche Resilienz. In vielen Fällen haben sie nicht viel Training bekommen. Vielleicht hatten sie 45 Tage Grundausbildung, vielleicht noch ein paar Wochen in ihrer Brigade. Und dann kämpfen sie in den mitunter schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Fast ein Jahr ist Minas Einsatz jetzt her. Seitdem hat sich der Drohnenkrieg in der Ukraine noch einmal stark weiterentwickelt. Monatelanges Ausharren, eingebuddelt unter der Erde in der sogenannten Todeszone, ist lange keine Seltenheit mehr. Das stellt die ukrainische Armee vor viele neue Fragen, sagt Olha Reshetilova, Ombudsfrau für die Rechte von Soldaten im ukrainischen Verteidigungsministerium. Wie überlebt man, wenn man lange Zeit in einem Loch sitzt? Wie kann man sich in schwierigen Situationen selbst helfen? Wie kann man diese psychologische Barriere überwinden, wenn man weiß, dass man sehr lange weg sein wird, 3 Monate, ein halbes Jahr oder länger? Wie kann man seine Familie darauf vorbereiten? Für die Familien ist es die Hölle, wenn sie monatelang nicht wissen, wie es um ihre Angehörigen steht. Eine andere mentale Vorbereitung und vor allem mehr medizinisches Wissen der einzelnen Soldaten, meint Reshetilova. Und nach dem Einsatz eine andere psychologische Betreuung, denn oft erhielten die Soldaten nur wenige Tage Urlaub, bevor sie erneut in den Einsatz geschickt würden. Auch deswegen ist der Anteil von Fahnenflüchtigen in der Infanterie besonders hoch.
Man kann sich vorstellen, was diese Soldaten von dem Plan halten, der heute die halbe Welt in Atem hält, Anna.
Stefan, ganz vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Schwerpunkt. Wir wollen auf eins der wichtigsten Beschaffungsprojekte der Bundeswehr gucken. Also, wir sind in einer ganz anderen Sphäre. Wir sind in Deutschland. Wir gucken auf die Bundeswehr. Und eins der wichtigsten Beschaffungsprojekte der Bundeswehr, das ist nicht der neue Drohnenabwehrpanzer Skyranger. Das sind auch nicht Drohnen und ist auch nicht das neue Kampfflugzeug FCAS, sondern das ist der neue Digitalfunk der Bundeswehr. Also, der Plan, alle Soldaten, alle Soldatinnen, sämtliche Fahrzeuge und Gefechtsstände in Echtzeit miteinander zu verbinden. Kurz ein Monsterprojekt für rund 20 Milliarden Euro. Und wie das häufig so ist, bringen Monsterprojekte Monsterprobleme mit sich. Wir in der ARD haben schon verschiedentlich über die Probleme des Digitalfunks berichtet. Und einer, der bei der Recherche mit von der Partie war und auch selbst viel berichtet hat für den Spiegel und die Welt, und der auf Basis vieler interner Dokumente und Schilderungen aus der ganzen Bundeswehr zu seinen Ergebnissen gekommen ist, das ist der Investigativreporter Christian Schweppe. Vor einem Jahr war er schon einmal bei uns bei den Streitkräften zu Gast. Damals hat er über sein Buch Zeiten ohne Wende gesprochen. Jetzt ist Christian Schweppe wieder hier. Herzlich willkommen im ARD Hauptstadtstudio, lieber Christian.
Hallo Anna.
Dann lass uns doch mal mit diesem großen Thema im Hier und Heute anfangen. Und zwar mit der Frage, wie kommunizieren die Bundeswehrsoldaten zurzeit?
Tja, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, sie kommunizieren bedingt. Sie kommunizieren in einer Altwelt, die analog ist und unverschlüsselt. Das heißt, ich habe da die sogenannten Funkgeräte der Familie SEM 80 und 90. Und das ist tatsächlich Technik vom Stand 1982. Also die Digitalisierung hat sich in die Truppe da noch nicht so richtig vorgetraut.
Vor allen Dingen 1982, das heißt vor Wende, vor Mauerfallzeiten, vor Friedensdividende. Also einfach noch wirklich aus der Zeit des Kalten Kriegs. Die Zukunft soll digital werden. Da ist schon viel drüber berichtet worden. Aber sag uns doch nochmal, wie sollen die Soldaten und Soldatinnen künftig miteinander kommunizieren?
Also es geht jetzt um den Sprung auf eine ganz neue Stufe technisch, nämlich auf das sogenannte Software-Defined Radio. Und das bedeutet, wir springen jetzt von diesen analogen Altgeräten wirklich zu modernen Geräten. Jedenfalls ist das das Ziel. Und man will nicht nur funken, sondern man will in eine Zukunft, wo ich wirklich eine vernetzte Operationsführung habe. Das heißt, da werden Daten in Echtzeit getauscht, da geht es um vernetzte Gefechtsstände, da geht es also um einen richtigen Informations- und Kommunikationsverbund, wie die Bundeswehr das gerne nennt. Also wir reden hier über etwas, was wirklich mehr als der Sprechfunk ist, an den man jetzt vielleicht so als erstes denkt. Und das ist wirklich ein Monsterprojekt, weil wir wirklich über mehr als 200 Fahrzeugtypen zum Beispiel sprechen. Das muss nämlich vor allem in Fahrzeuge der Bundeswehr rein, weil wir vor allem jetzt hier über den Führungsfunk sprechen. Also eben wirklich etwas, was Vorgabecharakter für eigentlich das gesamte Fähigkeitsprofil der Bundeswehr hat und deswegen also auch einzahlt auf die viel besprochenen NATO-Vorgaben, die Deutschland erfüllen muss. Und das alles auch so ohne Zwischengeneration. Also es ist jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Sprung. Und dabei zeigt sich jetzt, dass die Ambition, die man da hat und auch richtigerweise haben muss, in der Realität sehr viele Probleme bekommt und auf sehr viele Probleme trifft, die allerdings an vielen Stellen auch selbst gemacht sind. Und über diese Diskrepanz zwischen Ambition und bitterer Realität, glaube ich, sprechen wir heute.
Du hast jetzt schon die Zahl der Fahrzeugarten und Typen genannt. Und über wie viele Soldaten, also wie viele Soldatinnen und Soldaten sind davon, ich will gar nicht sagen betroffen, sondern sollen davon profitieren, wenn es dann funktioniert? Und welche Teilstreitkräfte vor allem?
Also letztlich das gesamte Heer vor allem, wir reden über die Landstreitkräfte, das sind also eine ganze Menge Soldatinnen und Soldaten, das sind eine ganze Menge an Fahrzeugen, also im ersten Schritt jetzt etwas mehr als 15.000 Fahrzeuge insgesamt, aber mehr als 30.000. Also das geht vom Kampfpanzer Leopard bis zu Unterstützungsfahrzeugen, alles was man da so hat, die alle aus unterschiedlichen Jahren sind, die alle einen unterschiedlichen Stand haben, technisch ganz unterschiedlich sind. Und es ist jetzt zum Beispiel Teil der Schwierigkeiten gewesen bei dem Einbau, denn das muss ja jetzt in eine Bestandsflotte als neue Technik eingebaut werden, dass da eben ja sozusagen der Teufel im Detail liegt, denn man muss sich das so vorstellen, dass es da nicht wie jetzt im Auto, vielleicht kennt man das noch, so eine Art Radioschacht gibt und dann nehme ich das alte raus, das neue rein, fertig. Nee, bei der Bundeswehr ist das natürlich aus guten Gründen komplizierter. Erstens, weil nie geplant war, dass man in sozusagen einen Oldtimer jetzt einen Supercomputer einbaut. Und zweitens, weil da technisch viel dranhängt. Also das betrifft, wenn man da umbaut, die Lichtmaschinen, das betrifft die Stromkreise, die Spannung. Und weil das ja alles oder vieles Gefechtsfahrzeuge sind, muss das ja auch sicher sein. Das heißt, es muss Rütteltests bestehen, das muss Ansprengversuche bestehen. Und deswegen ist das alles kompliziert. Aber die Tatsache, dass etwas kompliziert ist, heißt ja nicht, dass es nicht so weit hinter den Plänen zurückbleiben sollte, wie es jetzt aktuell der Fall ist.
Genau, du sagst es, hinter den Plänen zurückbleiben. Der bisherige Zeitplan war ja, dass bis Ende 2027 eine Heeresdivision ausgerüstet sein sollte. Ich glaube, da ist das Ziel, die Panzergrenadierbrigade 37 in Bad Frankenhausen auszurüsten. Wo stehen wir denn da?
Ja, wir stehen ziemlich weit zurück hinter dem, was man vorhatte. Bad Frankenhausen ist also genau der Ort, wo sozusagen gerade pionierhaft eigentlich umgerüstet werden soll. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ich habe an der Kaserne auch recherchiert, dann ist das so, das sind große Umrüststraßen mit Zelten, da stehen dann also die großen Fahrzeuge drin und theoretisch war die Idee, dass die da reinrollen, dann werden die umgebaut, geöffnet. Viele Fahrzeuge muss man umbauen tatsächlich, wenn man einmal so eine Musterintegration gemacht hat und dann diesen Fahrzeugtyp also irgendwann seriell umrüsten kann. Und dann müssen die also da durch und eigentlich war die Annahme, am Ende rollen die dann fertig funkend und kommunizierfähig wieder raus und können in Betrieb genommen werden. Denn wenn ich einmal so ein Gefechtsfahrzeug öffne, dann erlischt natürlich die Betriebsgenehmigung, weil es einfach nicht mehr sicher ist. Das heißt, nach dieser Umrüstung braucht also jedes Fahrzeug, salopp gesagt, den Bundeswehr-TÜV. Und das alles ist wahnsinnig langsam. Also es gibt da interne Dokumente dazu, dass noch im September der Stand dieser Betriebsgenehmigung sehr weit bei Null war. Also die Folien, die ich dazu kenne, die sind alle tiefrot. Und insgesamt muss man sagen, man hängt halt weit hinter dem, was man dachte, jetzt schon zu haben, zurück. Sowohl bei der Hardware-Integration als auch bei der Software selbst. Und die hat sich rausgestellt jetzt so seit Ende September, als wir also anfingen, das auch öffentlich zu machen, weil das ein relevanter Umstand ist, einfach die Ausstattung der Truppe in dieser Sicherheitslage, ja, zeigt sich, dass die Software gerade der Kern des Problems ist.
Mhm. Und du hast das ja gerade sehr schön beschrieben, also dass jetzt eigentlich ja der Plan war, für jedes Fahrzeug so eine Musterintegration zu machen und dann schwupp, schwupp, einer nach dem anderen, also ein Fahrzeug nach dem anderen sollte dann auf den Stand gebracht werden. Aber das, was du sagst, dass sie auch bei der Musterintegration weit zurück sind.
Genau, also wir haben Hardware- und Softwareprobleme. Es sind diese knapp 200 Fahrzeugtypen oder Plattformen, wie man bei der Bundeswehr auch sagt. Und es sind noch nicht mal bei all diesen 200 Fahrzeugtypen wirklich die Anfänge in der Musterintegration auch nur begonnen. Und das zeigt schon, man ist da weit zurück. Es gab schon 2023 also ja die ersten Probleme bei dem Einbau. Die haben damals schon, das hat das Ministerium da auch eingeräumt, damals Verzögerungen von Jahren hervorgerufen. Und jetzt gerade ist die Frage bei den neuen Problemen, über die wir jetzt sprechen seit dem Herbst, was bedeuten die zeitlich? Mhm. Und das kann auch das Ministerium gerade ehrlicherweise nicht sagen. Und da schauen wir jetzt gerade aus guten Gründen genau hin.
Da kommen wir auch gleich noch zu. Ich möchte einmal noch mit dir zurückspringen in das Jahr 2023. Wir haben jetzt einen Eindruck von der Dimension, über die wir sprechen. Und du hast ja das Thema Digitalfunk auch schon in deinem Buch beschrieben. Da hast du das Kapitel mit Funkhölle überschrieben. Und dass das mit dem Digitalfunk nicht rund läuft, damit ist ja auch Verteidigungsminister Boris Pistorius vergleichsweise früh in seiner Amtszeit konfrontiert worden. Er ist Anfang 2023 ins Amt gekommen und im September 2023 war er zu Besuch in Estland und da kamen gerade die ersten Berichte über Verzögerungen beim Digitalfunk und er hat da so drauf reagiert.
Ja, es gibt eine Verspätung, es wird gerade aufgearbeitet, woher diese rührt. Das ist aber keine, die die Beschaffung als solche in Frage stellt, nicht mal ansatzweise. Wenn ich also lese, die falsche Funkgeräte beschafft, dann könnte die Meldung falscher nicht sein.
Der Minister sagt, die Meldung könne falscher nicht sein, aber die Beschaffung als solche, würde ich nicht sagen, steht in Frage, hängt aber unglaublich hinterher. Das sind so die Ergebnisse deiner Recherchen jetzt.
Ja, also damals war die Situation ja so, Pistorius ist unterwegs, er erfährt von den ersten Problemen, wie gesagt, 2023 aus der Zeitung und war entsprechend gut gelaunt, kann man sagen, und hat dann aber dieses Projekt an sich gezogen, auch politisch, und gesagt, also ich kümmere mich da persönlich drum. Er hat Interviews gegeben, in denen er klar gesagt hat, wir stellen jetzt die Truppe und auch organisatorisch das Ministerium, also alle, die da beteiligt sind, so auf, dass die Soldatinnen und Soldaten, Zitat, optimal ausgestattet werden. Und dann ist diese auch schon vielfach zitierte Koordinierungsstelle im Beschaffungsamt eingerichtet worden, die Pistorius dann auch als, ja, seine tatkräftige Aktion verkauft hat. Also das war der Schritt, der ganz klar von ihm auch so kommuniziert wurde. Er hat also nicht gesagt, da kümmert sich jetzt mein Rüstungsstaatssekretär drum oder das muss jetzt das Beschaffungsamt machen, sondern nee, er hat das schon direkt an sich gezogen. Und das holt ihn jetzt so ein bisschen ein. Und damals war ja das Erstaunliche, es sind im Dezember 2022 noch unter Christine Lamprecht Führungsfunkgeräte der Firma Rode und Schwarz bestellt worden und eingekauft worden. Das ist das Funkgerät VR 5500, also über das reden wir gerade. Und dummerweise stellte sich dann also 2023 raus, dass das Beschaffungsamt nicht genug mit dem Nutzer, dem Heer, also den Landstreitkräften, gesprochen hat vorher und sich erst dann, also nach Vertragsunterschrift, gezeigt hat, ah, wir können die gar nicht so Plug-and-Play-mäßig einbauen, wie wir vielleicht dachten oder sagen wir mal, wie viele zumindest angenommen haben. Und da gab es schon damals einen ziemlich krassen Bericht des Ministeriums später, der gesagt hat, wir haben das völlig unterschätzt, wir haben nicht genug kommuniziert. Das ist also schon diese erste Zeitverzögerung von 1 bis 2 Jahren, die damals schon nur aus diesem Einbau resultierte.
Ich habe gerade das Bild im Kopf von einem Reißverschluss, weißt du, der schief eingehängt ist und du versuchst, den hochzuziehen, aber er klemmt unten schon quasi. Also so kommt mir das gerade vor. Ich will nochmal auf die Koordinierungsstelle kommen, was du gerade dazu gesagt hast. Erzähl mir ein bisschen von dieser Koordinierungsstelle, angedockt beim Beschaffungsamt. Und die sollte es jetzt richten oder die sollte für den Minister ein Auge darauf haben oder was war Sinn und Zweck davon?
Genau, also Beschaffung ist ja bei der Bundeswehr bekanntlich ein bisschen kompliziert. Das ist
wir haben ja auch schon verschiedentlich darüber gesprochen.
Ja, genau, ich glaube, in diesem Rahmen brauchen wir das nicht weiter ausführen. Aber natürlich ist es wieder auch hier so, es ist eine ganze Fülle an Menschen und Stellen, die da beteiligt sind. Also das Beschaffungsamt beschafft, da ist diese Koordinierungsstelle eingerichtet worden nach diesen Problemen beim zivilen Vizepräsidenten des Amtes, Herzog. Und die sollte sicherstellen, dass auch das Ministerium jetzt wirklich regelmäßig über den Fortlauf informiert wird. Und da kann man so ein bisschen auch sagen, die haben sich wöchentlich am Anfang getroffen, häufig per Videoschalten auch Leute dazugeschaltet. Es gab Protokolle am Anfang. Und aus dieser wöchentlichen Arbeit, muss man sagen, ist man dann über die Zeit, so sieht das von außen aus, wieder in dieses alte Projektmanagement gerutscht. Irgendwann stellt sich sogar die Frage, was mit der Länge der Protokolle auch in dieser Zeit passiert ist, wer die auch noch bekommen hat, wer die vielleicht auch noch bekommen sollte. Das ist das Beschaffungsamt in Koblenz. Dann haben wir die Landstreitkräfte, ja, also für die der Inspekteur des Heeres zuständig ist, der verantwortet, dass die auch einsatzbereit ist, der verantwortet, dass die in richtiger Ausstattung los können, wenn sie los müssen. Und dann gibt's aber auch noch den ganzen Bereich Cyber, denn die sogenannte ministerielle Fachaufsicht, die es ja immer noch gibt auch, die liegt in der Abteilung ZIT. Und da ist also der entscheidende Mann, der General Michael Vetter. Und der verantwortet also letztlich den meisten Anteil. Bei dem läuft das alles zusammen. Die Koordinierungsstelle, die berichtet eigentlich an den. Und das Heer steht sozusagen paradoxerweise, auch wenn das die Nutzer sind, die mit dieser Technik dann im Feld und auf dem Acker umgehen müssen und im Wald und im Kampf im Zweifel, die stehen ganz unten an dieser Kette. So, und die können nicht einfach sagen, ja, wir wollen dieses Funkgerät oder das oder jenes, sondern das wird woanders entschieden. Und da sieht man schon, dass die Gefahr für Zielkonflikte, würde ich mal sagen, sehr groß ist. Denn diese IT-Abteilung, die ist sozusagen in der Welt der Software. Die findet spannend, wie sich Projekte entwickeln. Die findet es auch nicht schlimm, wenn es mal Setbacks gibt. Die sagt, ja, das Gute an der Software ist, dass man die immer noch mal nachschärfen kann. Anders jetzt als eine Hardware, ne, die ich erstmal umbauen muss. Und so ein bisschen diese Technikbegeisterung vielleicht auch mitdenkt. Also das ist so die Welt, in der General Vetter und seine Leute unterwegs sind. Die Welt, in der zum Beispiel der Heereschef unterwegs ist, könnte unterschiedlicher nicht sein. Da geht es um Krieg, da geht es um Einsatzbereitschaft, da geht es um Leben und Tod. Da kann ich nicht sagen, ja, also bei dieser Funksoftware, da können wir jetzt die nächsten 10 Jahre ja noch so ein bisschen nachtesten, nachstellen, nachschrauben und irgendwie jahrelange Updates regelmäßig hintereinander wegmachen, bis es dann mal läuft. Und diese Zielkonflikte aufzulösen in dieser Sicherheitslage, in der wir hier alle sprechen, das ist dann die entscheidende Aufgabe. Und da muss man sagen, ja, wer kann das machen? Also es gibt den Generalinspekteur, der steht ein bisschen daneben, verantwortet aber immerhin die gesamte Einsatzbereitschaft. Der kann dann zwar sagen, ja, interessiert mich nicht, welche Softwarestände es da gibt. Mich interessiert, was steht auf meinem Hof und was kann heute Abend los. Aber der Generalinspekteur ist über diese ganzen Umstände informiert gewesen.
Das wisst ihr.
Genau. Also wir wissen, dass die Probleme, über die wir jetzt schon so langsam beginnen zu sprechen, sich vor allem im Mai diesen Jahres nochmal sehr verschärft haben. Warum? Weil nämlich im Mai die erste wichtige Testung war dieses Führungsfunkgerätes. Und das muss man sich so vorstellen, zum ersten Mal wird das jetzt in Fahrzeuge eingebaut und man will jetzt sehen, ja, wo stehen wir denn? Die Integration läuft schon, aber wir wollen jetzt mal gucken, so Soldaten sollen damit mal ein bisschen auch Kontakt aufnehmen. Wie läuft das denn? Und das Erstaunliche bei dieser Testung im Mai in Munster ist gewesen, und wir haben die gesamten Testberichte, die unter Verschluss liegen, wir haben auch Teiltestberichte und Vermerke und alles, was da sozusagen offiziell auch zu schriftlich veraktet wurde und also auch über Hörensagen oder irgendwas deutlich hinausgeht, also gesichertes Wissen. Und ja, da, wenn man sich das anschaut, waren wirklich verkürzt gesagt die wahren Zustände der Software vor allem, aber auch dieses gesamten Informations- und Technikverbundes, von dem wir anfangs sprachen, so sehr zurück hinter dem, was man erwartet hat und auch so weit hinter Grundstandards zurück, die man also auch im Ministerium und bei der Truppe erwartet hat und von denen man auch sagt, das haben wir vertraglich für einen Milliardenbetrag unterschrieben. Hinter denen war man zurück. Das heißt, wir haben in diesem Mai eine, was man im Ministerium eine wesentliche Lageänderung nennt. Und Jetzt kann man mal so ein bisschen schauen, was passiert dann? Und das ist jetzt auch politisch interessant. Mhm. Also es gibt ein kurzzeitig einberufenes Tischgespräch im Verteidigungsministerium. Da haben wir auch darüber berichtet.
Genau, ich will nur kurz sagen, nicht truppentauglich war, glaube ich, eine Einschätzung, die rausgekommen ist bei diesem Praxistest in Munster im Mai, als sie dann versucht haben, das mal zusammenzubringen. Und da war dann nicht truppentauglich. Und dann diese Frage, wie soll das behoben werden? Da kommst du mit diesem Treffen, mit dem Tischgespräch, was ja auch eine wunderbare Formulierung ist, im Juni.
Genau, und da wird also jetzt in diesem Tischgespräch zum ersten Mal unter Teilnahme des damaligen Rüstungsstaatssekretärs Benedikt Zimmer und auch des Generalinspekteurs
Carsten Breuer.
Genau, wird detailliert besprochen, was jetzt passiert ist und was auch in den Berichten steht. Und das alles, paradoxerweise, war öffentlich nicht bekannt bis Ende September. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was haben die da besprochen und was steht in diesen Berichten, das kann man ja mal kurz so öffnen und vorlesen. Wir haben sie ja vorliegen, tatsächlich diese Papiere. Also, da war ein Problem, diese Geräte waren aufklärbar von Eloka. Die haben Spuren hinterlassen, was ich natürlich nicht will. Zumindest in dem Status, in dem sie im Mai gewesen sind. Das kann sich jetzt möglicherweise wieder ändern. Dieses Funkgerät, sagt die Bundeswehr, das hat schon ein großes Potenzial. Aber im Mai und auch von Mai bis September, Oktober haben sich diese Zustände nicht verbessert. Und der eklatanteste Mangel, und so heißt das wirklich in den Dokumenten, Zitat, das sind gravierende Fehler, die nicht hinnehmbar sind. Du hast es gesagt, nicht truppentauglich, nicht kriegstauglich. Da steht drin, es kann in dieser Konstellation, in dieser Ausstattung nicht in die Truppe eingeführt werden.
Eine sehr klare Sprache.
Also wirklich unmissverständlich klar. Mhm. Unmissverständlich klar für alle, die das gelesen haben. Der wohl gravierendste Fehler, ja, die Zahl der Funknetzteilnehmer. Wir haben ja gesagt, es geht hier um Führungsfähigkeit, um Fahrzeuge, um Brigaden, am Ende um eine ganze Division. Das war deine Frage ja auch am Anfang. Wie groß ist das hier? Wir reden über eine Division.
20.000.
Die versprochen ist. Also riesig. Und jetzt habe ich eine Funknetzteilnehmerzahl bei dieser Testung im Mai von eigentlich vorgeplanten 512 möglichen Funknetzteilnehmern, also wie gesagt, auf der Führungsebene, nicht jetzt sozusagen jeder einzelne Soldat. Und die merken, ja, das läuft nicht. Und dann sind da natürlich Vertreter der Industrie dabei. Das waren übrigens weniger als eine Hand, also kann man auch mal die Frage stellen, wie das eigentlich sein kann. Und die sagen ja, also die sagen den Soldaten und die schreiben das dann auch in ihr Protokoll, ne, wir sollten sicherheitshalber mal unter 75 Funknetzteilnehmer pro Netz gehen, vielleicht geht's dann. Und irgendwann haben sie es immer weiter runtergeschraubt, bis es dann funktionierte. Und so kann man sehen, in diesem Bericht steht also, es gibt keine Konfiguration für eine Brigade. Das meinen die also, wenn die sagen, nicht hinnehmbar. Und sagen halt, unter 75. Das muss zwingend technisch aufgehoben werden. Also das ist der eigentliche Grund von mehreren Gründen, von mehreren Mängellisten. Also die Mängelliste ist lang, aber das ist wirklich der gravierendste Punkt.
Dass nicht mehr als 75 Leute daran teilnehmen
können. Funknetzteilnehmer.
Funknetzteilnehmer.
Genau. Und das ist also etwas, was dazu führt, dass man diese Testung, diese Einsatzprüfung abbricht. Und das läuft dann fort als amtsseitige Untersuchung. Und das zeigt schon eigentlich die Tragweite und was das bedeutet, wenn man das nochmal, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber wenn ich das nochmal sozusagen einfach erkläre, dann muss ich sagen, die haben es nicht geschafft, schon unter Laborbedingungen diesen neuen Digitalfunk zu prüfen. Denn schon im Laborbetrieb sind die daran gescheitert, weil es noch mehrere Probleme gab, zum Beispiel auch, dass sich herausgestellt hat, das ist wahnsinnig unhandlich. Also die Soldaten mussten erstmal eine zweistündige Einweisung kriegen, bis die überhaupt annähernd mal damit umgehen konnten, bis man da an so einem Touchpad zum Beispiel das bedienen kann. Also von UX oder irgendwie intuitiver Bedienung war da jetzt wirklich bei allen, die das auch erzählen, gar nichts gegeben. Und dann muss man sich doch mal fragen, bei einem Projekt für Milliarden, wie kann das eigentlich sein, Beschaffung Dezember 2022 im Mai 2025? Stellt sich raus, oh, wenn da jetzt mal ein richtiger Soldat dran ist, der das nutzen soll, dann funktioniert das gar nicht. Und da muss man einfach sagen, das ist ein Zustand, den man nicht akzeptieren kann. Und die haben das getestet, auch damals nicht in Gefechtsfahrzeugen. Da würde man jetzt denken, die haben schon mal Panzer zusammengeschaltet und wirklich getestet. Nee, das steht auch in den Berichten. Also das ist fast Loriot. Das waren zivile, dunkelgrüne Bullis, Widder heißen die. Und das waren sozusagen die einzigen Fahrzeuge, die man schon hatte, wo man das integrieren konnte.
Und da waren die Funkgeräte drin.
Genau. Da hat man das mal so testweise draufgesetzt und hat dann gemerkt, ja, also diese Fahrzeuge, die fallen bei diesem Test so halb auseinander. Die konnten nicht nur nicht funken, sondern die konnten am Ende auch nicht mehr fahren. Das heißt, der Test unter diesen Laborbedingungen in der Kaserne, der ist in dem Sinne auch gescheitert, weil man gesehen hat, okay, wir können mit diesen Fahrzeugen jetzt auch nicht schneller als 30 km/h fahren. Und selbst das ist schon zu viel gewesen. Das heißt, der Status im Mai ist so, wir können nicht fahren und funken. Und funken, fahren, schießen ist, wie wir alle wissen, das ganz Essentielle, auf das es am Ende mindestens ankommt. Und da konnte ich leider weder fahren noch funken. Und das ist also das, was ich meine mit einer wesentlichen Lageänderung. Man hat erwartet, wir haben eine laufende Software, wir haben das, was wir vertraglich bestellt haben, von dem wir seit Jahren wissen, wir brauchen das. Es gab ja schon vorher so Vorgängerprojekte, Motaco zum Beispiel, wer sich da mal beschäftigt hat. Und jetzt also DLBO. Und ja, da ist
so
halt,
heißt dieses Rüstungsprojekt DLBO.
Genau.
Müssen wir nochmal dazu
sagen. Genau, das sind diese ominösen Buchstaben. Also es steht für Digitalisierung landbasierter Operationen. Das ist ja ein bisschen sperrig alles. Und da übrigens muss man auch nochmal sagen, wir reden hier über DLBO Basic. Was heißt das? Wir reden eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, darüber, dass das schon eine abgespeckte Version von dem, was man eigentlich noch so vorhat, ist. Und die ist nicht angebunden an irgendwelche digitalen Satellitenkommunikationswege. Die ist auch nicht angebunden an das, was man zum Beispiel plant mit zellularen Netzen und so weiter. Also das ist schon die abgespeckte Version und bei der gibt es schon eklatante Probleme.
Und du sagst das, das ist so Mai festgestellt, Juni dieses Tischgespräch, dann bis September wird der Minister informiert, weil wenn wir auf die Bundeswehr schauen und wenn wir auf das Haus schauen, am Ende der Verantwortungskette steht der Verteidigungsminister, also Boris Pistorius von der SPD. Und war der Minister denn jetzt im Bilde, was die Probleme anging, sozusagen von Mai bis heute?
Tja, das ist jetzt die mitentscheidende Frage. Jetzt haben wir schon viel über die Technik und die Funkmängel an sich gesprochen. Und das andere, politisch mindestens genauso brisante, ist der Umgang damit. Und das ist natürlich etwas, da muss man sofort mit Pistorius anfangen, denn er hat es ja 2023 schon zu seinem Projekt gemacht.
Das haben wir ja gehört, ne?
Ja, er hat sich in die ARD gestellt und gesagt, es gibt diese neue Koordinierungsstelle und jetzt wird alles super. Und jetzt stehen wir hier und es ist leider wirklich alles nicht super, auch wenn das viele immer noch behaupten. Und deswegen muss man über den Minister reden. So, die Entscheidung für diese Funkgeräte, das haben wir ja gehört, war noch Christine Lamprecht. Aber der Einbau und alles, was danach passierte, die geht auf Pistorius. Und dieser Einbau ist teurer. So, wir reden davon knapp 10 Milliarden Euro. Nur nochmal.
Für den Einbau.
Genau, dass uns das bewusst ist. Und Pistorius sagt ja offiziell, nachdem wir also schon so seit Februar recherchierten und ich mich da zum Beispiel auch immer wieder umgehört habe, es gab immer schon Gerüchte, es gab vor allem Warnzeichen und wenn man dem mal nachgegangen ist über das Jahr, dann wurde das immer eklatanter. Ich habe mal im Sommer, als er seine Sommerreise machte in Bayern, ihn gefragt, da hat er viel über Drohnen geredet, also was, was man komplett neu einführt, wie er denn so die Digitalisierung des Bestandes sieht, ist er da happy? So, und dann sagte er ja, ist der Frage etwas ausgewichen, weil ich wollte schon auf den Funk hinaus und er hat dann über Drohnen gesprochen und dann hat er gesagt, naja, wenn die Industrie nicht liefert, dann haben wir eigentlich immer am Ende die Torte im Gesicht und hier hat er jetzt die Torte im Gesicht und er sagt ja, und das hat er immerhin im Bundestag, im Plenum des Deutschen Bundestages, wo man jetzt wirklich die Wahrheit sagen sollte, in seiner Version so dargestellt, dass er am 10. September auf die Frage eines grünen Abgeordneten, der nämlich auch schon davon gehört hatte und aus einem Grund fragt, wie steht's bei DLBO, sagt, wir sind im Plan, Zitat Pistorius. Und zu diesem Zeitpunkt wussten wir längst, da ist beim besten Willen nicht davon zu sprechen, dass das in irgendeiner Weise auch nur annähernd noch im Plan ist. Also wo wirklich ranghohe, selbst Ministeriumsleute mir sagen, ja, planmäßig eigentlich nur noch so dem Grunde nach. Und dann passiert Folgendes, dass wir damals für den Spiegel, du hattest das angesprochen, also weiter recherchiert und gebohrt haben und sich dann wirklich vieles, also auch belastbar erwiesen hat. Auf der Basis von Unterlagen, von vielen Insidern, von wirklich doppelt und dreifachen Quellen. Und dann stellen wir natürlich eine Anfrage, bevor wir veröffentlichen. Das müssen wir ja auch. So Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen. Und plötzlich gibt es eine ganz neue Erzählung, die lautet jetzt, ja, der Minister hat jetzt diese Woche von möglichen Problemen erstmals erfahren. Was ja interessant ist. Also das ist die offizielle Darstellung. Übrigens sehr interessant ist auch dieses Wording mögliche Probleme, was uns dann die Kommunikationsabteilung mitteilte. Denn in den zitierten Papieren, die ja hier vor uns liegen, da steht ja schon drin, gravierende Mängel müssen zwingend abgestellt werden. Also das fand ich schon mal interessant, da von möglichen Problemen zu sprechen. Aber um nochmal jetzt dann auf den Minister zu kommen, und das ist ja das Entscheidende, da stellt sich jetzt die ganz klassische Frage, was hat der gewusst oder auch nicht gewusst? Wer hat grundsätzlich im Ministerium was gewusst oder auch nicht gewusst? Und ja, da gibt es einigermaßen viele Widersprüche. Also es hieß ja immer, der Minister wurde fortlaufend informiert. Dann wiederum wurde im Verteidigungsausschuss gesagt, dass sowas wie diese Protokolle der Koordinierungsstelle, sozusagen auf der mehr so Arbeitsebene, jetzt auch nichts ist, was der Minister typischerweise liest. Wir wissen auch nichts davon, dass er mal bei dieser Koordinierungsstelle regelmäßig teilgenommen hätte. Der Generalinspekteur, ich habe es gesagt, der hat sich da auch nicht so richtig mit einer aktiven Rolle sozusagen in irgendeiner Weise in Erscheinung gebracht. Und deswegen wird es jetzt wichtig sein, in der kommenden Zeit sich nochmal damit zu beschäftigen, wer da wann was wusste. Denn mit Blick auf die Steuerzahler, die dieses Milliardenprojekt ja auch bezahlen, und von denen ich ja vor allem möchte, auch als Verteidigungsminister, wenn ich von Kriegstüchtigkeit spreche, dass ich die mitnehme. Dass ich klar mache, okay, es ist viel Geld in dieser Zeitenwende, aber wir brauchen das. Wir brauchen auch diese Digitalisierung, das bestreitet auch niemand. Wir brauchen einen digitalen Führungsfunk. So, und dann sollte ich aber, glaube ich, klar machen, der Öffentlichkeit gegenüber, dass das auch sinnvoll umgesetzt wird und dass am Ende in diesem ganzen Beschaffungsmonster auch etwas herauskommt, was nutzbar ist und was jetzt zeitnah im Plan, auch wirklich im Plan nutzbar ist. Und da gibt es eben Zweifel dran und deswegen muss man da über Pistorius sprechen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass der tatsächlich 2024 auch selbst noch Tischgespräche mit Abgeordneten geführt hat. Also der hat
zu dem Thema.
Genau, zu dem Thema. Da gibt es auch Unterlagen dazu, da steht dann drin, dass man ganz wichtig fand, dass man jetzt vielleicht kritische Abgeordnete noch so ein bisschen ins Boot holt, dass man das Vertrauen des Parlaments in dieses Projekt stärkt und dass jetzt nicht der Haushaltsausschuss zum Beispiel die Gelder einfach abstellt. Denn das kann ja das Parlament, das ist eine Parlamentsarmee, also die Hoheit liegt da. Das war Pistorius 24 bewusst und er weiß auch, wie wichtig dieses Projekt ist. Das weiß der schon ganz genau, auch wenn man mit ihm darüber spricht. Und jetzt ist umso fraglicher, was ist denn jetzt eigentlich in diesem fraglichen Zeitraum Mai 2025 bis Ende September, Anfang Oktober 2025 passiert? Und das war die Zeit, da ist Pistorius immer beliebter geworden. Da hat er immer weiter auf der wirklich allerhöchsten internationalen Bühne gespielt, hat ja auch in dieser Zeit wahnsinnig viel zu tun. Und wahnsinnig viele Dinge, wo er sprechfähig sein muss, wo er drin ist, wo er verhandelt, wo er Dinge mit Tragweite entscheidet. Und deswegen ist erstmal natürlich es so, dass man auch als Minister nicht in allem Detail drinsteckt natürlich. Also das gehört auch zur Wahrheit. Aber in einem Projekt, von dem ich schon weiß, dass es da eklatante Probleme gab. Ich habe da schon einmal aus der Zeitung raus von erfahren, das fand ich nicht gut, da in Estland nachgefragt zu werden vor laufenden Kameras. Da war er schon auch wirklich sauer. Und dass das jetzt wieder passiert und er das dann im Spiegel liest und dann, so wie wir das ja natürlich auch mitbekommen, wirklich laut wurde intern und sagt, ihr habt mich eigentlich angelogen hier. Und das ist ja auch die offizielle Erzählung, die hat er in den Tagesthemen jetzt zuletzt auch nochmal hier bekräftigt. Er hat gesagt, und auch in vielen Gesprächen mit Abgeordneten, immer wieder der Tenor, also immer wenn mich mein Haus informiert hat, dann habe ich davon nichts gehört. Und das ist die entscheidende politische Frage am Ende. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie geht man damit um und geht man mit der richtigen Vehemenz an diese Probleme jetzt heran? Und da müssen wir natürlich auch nochmal dann eben über die entsprechende Abteilung sprechen und die direkt Beteiligten.
In dem Gespräch in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni hat der Verteidigungsminister auch auf die Industrie verwiesen, dass die verantwortlich sei oder zumindest konnte man seine Antwort so verstehen. Wie ist das jetzt, was wir hier sehen, aus Sicht der beteiligten Firmen? Da ist ja Rohde und Schwarz, die liefern ja die Funkgeräte, aber das sind ja nicht die einzigen Beteiligten an dem Großprojekt.
Genau, wenn wir jetzt eine Ebene nochmal tiefer reintauchen in diesem Deep Dive, den wir so ein bisschen machen oder versuchen hier zu diesem Thema, dann sieht man ja, die Industrie ist mit mehreren Firmen beteiligt. Einmal den Hersteller der Funkgeräte, muss man dann nennen, angesprochen. Aber auch zum Beispiel die Firmen, die das einbauen. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft verschiedener Firmen. Dann gibt es noch unterschiedliche weitere Komponenten, die zu diesem ganz normalen Funk noch dazukommen. Das wird von einer Firma zum Beispiel gemacht, die Blacknet GmbH, die macht den Tactical Core. Das ist etwas ganz Neues, das gab es noch gar nicht. Das ist ein Entwicklungsprojekt, was sozusagen mit diesem Funksystem zusammenwirkt. Also man muss sich das mal so vorstellen, eigentlich vielleicht wie so eine Hi-Fi-Anlage. Hatte man früher irgendwie mit einem CD-Laufwerk, dann war da auch vielleicht noch irgendwie eine Schallplattenebene drüber oder was auch immer.
Kassettenlaufwerk.
Ja, was man da so hatte.
Tuner.
Minidisc, ja, also gab die wildesten Dinge, nur um mal so ein Bild vielleicht im Kopf zu haben. Und dann sieht man auch, das ist dann wie so eine Art Turm und da stehen halt verschiedene Dinge übereinander. Da steht also nicht nur dieses Funkgerät auf so einer Adapterplatte. Und diese Adapterplatte, damit alles zusammengefügt wird und auch im Verbund funktioniert, die wird von der Blacknet gemacht und entwickelt. Und das ist dieser Tactical Core. Ganz vereinfacht gesagt, so eine Art Verstärker, man könnte auch sagen Mischmaschine. Da hat jeder so ein unterschiedliches Wording, wenn man versucht, das einmal Leuten zu erklären, die damit jetzt noch nichts zu tun haben. Und deswegen sieht man schon, da sind unterschiedliche Firmen beteiligt. Die fangen jetzt an, miteinander ja so ein bisschen dieses Blame Game anzufangen. Der eine zeigt auf den anderen, der andere zeigt zurück. Am Ende zeigen die aufs Beschaffungsamt oder auf das Heer, was natürlich besonders praktisch ist, weil die ganz unten an dieser Kette stehen. Also die sind nicht schuld, das kann man schon mal sagen. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann ist vielleicht noch irgendwie schuld das BSI, was dann vielleicht noch Zertifizierungen nicht schnell macht. Also was ich damit sagen will, der Finger geht gerade rum und jetzt ist die Frage, dass der eine gerne dem anderen den schwarzen Peter so ein bisschen zuschiebt, weil die natürlich sehen, industrieseitig, sie stehen jetzt im Fokus, sie fangen auch gerade an im Hintergrund, das kriegen wir natürlich alles mit, also sozusagen die Gegenkommunikation laufen zu lassen, dass das doch alles beherrschbar sei oder zumindest jetzt wieder auf einem guten Weg ist. Und man sieht, wenn man dem zuhört und das auch beobachtet, zum Beispiel jetzt diese Woche auf der Berlin Security Conference, bei der diese ganze Community gewesen ist, dass man das ja wirklich als Kommunikationsthema sieht. Und das wird der Lage, so wie wir sie eingangs beschrieben haben, auf Basis der internen Akten und wirklich vieler weiteren Darstellungen, nicht nur aus einem Bereich der Truppe, sondern aus vielen, vielen und auch dem Ministerium selbst. Und das muss Pistorius auch zu denken geben. Auch aus seinem Ministerium selbst gibt es diese Einschätzungen. So, und die sehen das eher als PR-Thema und positiv formuliert, Firmen wie Rohde und Schwarz haben jetzt gerade die Chance zu zeigen, dass die Selbstwahrnehmung als nationaler Champion in diesem Bereich auch stimmt, dass sie das lösen können, dass sie da genug Konzentration auch drauf geben. Also bei einem Milliardenprojekt erwarten die Abgeordneten im Ausschuss schon, dass die da eine Top-Digitalisierung kriegen. Dass nicht die Firma sagt, ja, wir haben jetzt auch gerade nicht genug Programmierer und wir müssen darüber reden, das entscheidende Software-Release, auf das alle warten. Also das große neue IT-Paket, das kommt erst bis März. Und das ist noch eine ganze Weile hin. Da sagen die Leute im Ministerium, ja, was ist denn jetzt mit euren schnellen Innovationszyklen? Und das ist ja auch das, was Pistorius immer sagt. Also jetzt strengt euch mal an. In diesen Tagen ist er deutlich industriekritischer geworden. Wenn ich mir so anschaue, wie das auf dieser Konferenz war, war es eigentlich sehr interessant. Denn jetzt gerade läuft schon die Phase, wo es nochmal getestet wird. Das wird jetzt die nächste wichtige Zeitmarke. Das
ist jetzt Ende des Monats, ist der nächste Praxistest.
Genau, das läuft schon. Jetzt wird das gerade getestet. Dieser Test, der dauert immer. Das ist wirklich eine ausführliche Testung über mehrere Wochen. Genauso wie im Mai quasi. Und man würde ja jetzt denken, dass alle Beteiligten da gerade Tag und Nacht sind und alles daran legen, dass man diese Kuh jetzt vom Eis bekommt. Und das ist nicht so. Also auf dieser Security Conference, da war der schon angesprochene Abteilungsleiter Michael Vetter an beiden Tagen dort, die haben da Panels moderiert, die haben sich da vernetzt, die haben da gesprochen. Übrigens auf einem Panel mit Rode und Schwarz zusammen. Das war ganz interessant. Und da fragt man sich ja dann doch, warum haben die da Zeit für? Und das haben sich die Leute auch im Raum da gefragt. Da ist dieses Thema nicht mit einem Wort erwähnt worden. Warum haben die da gerade Zeit für? Das läuft schon. Der Minister ist auch auf dieser Konferenz und er sagt den Satz, wir haben verstanden. Und das meint er mit Blick auf die Sicherheitslage natürlich. Wir haben verstanden. Und Pistorius hat schon vor Wochen gesagt, wir sind auch nicht mehr total im Frieden. Mhm. Und der zuständige IT-General sitzt auf diesem Panel und sagt jetzt am Mittwoch dieser Woche den Satz, we are at peace. Und dann muss man sich schon fragen, ob
wir
die
sind
da
im Frieden.
Genau, ob die da also wirklich verstanden haben, dass wir hier nicht darum reden, dass es um ein Update eines Heimcomputers geht oder eines iPhones, sondern wir reden über Gefechtstechnik, die dringend gebraucht wird. Die wird nicht morgen gebraucht, die wird eigentlich schon gestern gebraucht. Und da hat man doch, wenn man einfach der nüchterne Beobachter von außen ist, so ein bisschen seine Zweifel oder fragt sich zumindest, ja, ob man da gerade die richtigen Prioritäten setzt. Und der Minister dürfte sich das vielleicht auch fragen, wenn er sich das jetzt nochmal anschaut, was da gerade läuft. Also das sollte jetzt gerade nicht nur kommunikativ Priorität haben. Vielleicht wäre es gut, sagen zumindest die Abgeordneten in den Ausschüssen, dass man da jetzt nicht so viel Energie in das kommunikative Aufwischen dieser ja auch etwas peinlichen Schlagzeilen für die Bundeswehr kümmert, sondern dass man sich um die Behebung des tatsächlichen Missstandes und Mangels kümmert. Mhm. Und politisch ist das interessant und auch gefährlich für den Minister, weil das nicht nur die Opposition ist, die da seit Wochen fragt, also das sind bei weitem nicht nur die Grünen, über die wir da reden, sondern Pistorius muss sich der Tatsache stellen, dass aus seiner eigenen Partei und auch vom Koalitionspartner es Abgeordnete gibt, die hinter vorgehaltener Hand bislang sagen, wenn das so zutrifft, dann ist eigentlich ein Minister nicht tragbar, wenn er davon frühzeitig gewusst haben sollte. Und wenn sich jetzt rausstellt immer mehr, dass nicht nur der Umgang damit ein Problem ist, sondern dass auch wirklich seit Monaten da mal hätte eingegriffen werden müssen, dann muss man sich fragen, was das bedeutet. Wie gesagt, eigentlich ist der Stand so, dass man dieses Projekt, das immer mehr ausuferte und immer mehr außer Kontrolle gerät im Laufe dieses Jahres, ohne dass auch der Bundestag informiert wurde, dass das eigentlich zumindest nach der Ansicht mancher bei der Bundeswehr schon längst hätte abgebrochen werden können. Mhm. Und wenn man mal wirklich sich dann auch lange mit Leuten trifft, die dann mal so erzählen, die dabei sind, die sagen, ja, das ist wirklich weit davon entfernt, im Plan zu sein. Also man kann teilweise hier gar nicht zitieren, was die sagen, wenn die über diese Funksituation sprechen. Also Funkhölle, so war das ja mal von mir auch beschrieben, ist noch wirklich gerade eine sehr freundliche Formulierung. Und jetzt geht es halt darum, dass man das in irgendeiner Weise hinbekommt. Und da arbeiten jetzt alle dran und wir können gespannt sein, ob sie das in den Griff bekommen oder ob wir weiter darüber sprechen müssen, was alles nicht läuft.
Also wir halten fest, wir reden über ein Beschaffungsprojekt von etwa 20 Milliarden Euro, möglicherweise auch mehr. Wir halten fest, zum jetzigen Zeitpunkt, der Bundesverteidigungsminister sagt, er sei in diesem September über das Ausmaß erst informiert worden. Vorher waren deinen Recherchen nach Kenntnisse im Haus vorhanden, aber der Minister sagt halt im September. Und wir halten fest, das, was du gesagt hast, eine Lösung, Softwarelösung, um also tatsächlich das Ding auch zum Laufen zu bekommen, ist letztendlich nicht vor nächsten März zu erwarten.
Also zumindest was das große Software-Release angeht, was den entscheidenden Stein nochmal ins Rollen bringen könnte. Was jetzt gerade passiert ist natürlich, dass man da schon versucht, den Software-Zwischenstand, man könnte sagen, so eine Art Zwischenrelease auch zu machen. Das ist also jetzt diese Testung im November, von der wir sprechen, von der auch ganz viel jetzt gerade gesprochen wird. Das ist jetzt die neue Zeitmarke, die ja so ein bisschen die Karten auf den Tisch bedeutet. Also das heißt, wir wissen, eigentlich ist noch nicht ein richtig neuer Stand da, den man testen kann. Trotzdem muss jetzt getestet werden, denn ab Januar will man eigentlich in die serielle Integration umswitchen. Und das bedeutet, ab Januar soll diese Technik eigentlich in tausende Fahrzeuge seriell eingebaut werden. Und da hat der Generalinspekteur gesagt, also bevor wir das machen, brauchen wir nochmal eine Absicherung. Und das bezeichnet man jetzt gerne als Quality Gate und tut ein bisschen so, als wäre das sowieso schon immer geplant gewesen, vergisst dabei aber immer zu sagen, dass das ein zusätzliches Quality Gate ist, was so nie geplant war, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt und was nur jetzt schon gemacht wird, weil jetzt der letzte Zeitpunkt ist, wie Insider aus dem Ministerium sagen, wo man die Heereskräfteplanung fürs kommende Jahr auch noch anfassen kann. Also man muss das jetzt entscheiden und wenn man sich dazu auch Dokumente anschaut aus der Bundeswehr, sieht man, dass die sagen, wenn jetzt entschieden wird, das nicht zu unterbrechen und diese Option gibt es schon seit August im Heer, dass man sagt, also die Bundeswehr denkt ja immer in Handlungsoptionen, Wege des Handelns so und denkt in Szenarien eigentlich. Und im Ende August gab es im Heer zumindest schon eine Planung, da stand drauf, vorne halt, wir müssen das jetzt mal unterbrechen, weil wir können ja hier nicht funktionierende Technik einbauen oder zumindest nicht Technik, von der wir es gerade zumindest aktuell nicht sagen können. Und das ist also jetzt dieser Novembertermin, der wird das zeigen. Das Interessante ist, egal wie das ausgeht und egal was entschieden wird, der Generalinspekteur muss also wie gesagt entscheiden jetzt demnächst, wie es weitergeht. Baut man das bald ein oder nicht oder stoppt man nochmal oder die wahrscheinlichste Lösung, ändert man vielleicht mal so die Reihenfolge, wo man es einbaut. Wäre ja schlau zumindest jetzt das nicht dort einzubauen, wenn man noch Restzweifel hat, vielleicht bis März oder Frühjahr, wo man es gerade wirklich am dringendsten braucht, sondern es gibt so Überlegungen, dass man die Einrüstreihenfolge verändert, dass man sagt, wir nehmen erstmal Tier-3-Kräfte oder eben vereinfacht gesagt, die jetzt nicht unmittelbar eingeplant sind und gucken halt, wie es funktioniert. Das zeigt aber schon, wie man ja hört, dass man diesem ganzen eigenen System gerade nicht so richtig traut. Wir reden da schon wieder über Kompromisslösungen, wir reden da über Brückenlösungen. Und was
die Verquickung von analoger Technik mit digitaler Technik, muss man noch dann dazu sagen.
Da müssen wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen. Es wird aber eine politische Entscheidung sein. Also es wird einen militärischen Ratschlag geben, wie man jetzt weiter verfahren soll. Da werden dann auch unterschiedliche natürlich gehört. Also zum Beispiel der neue Heereschef Christian Freuding. Aber in den Unterlagen aus dem Heer, die man da so kennt, auch schon im Sommer, steht drin, das wäre nicht notwendigerweise eine militärisch verantwortliche Entscheidung, sondern eine politische Entscheidung. Und das kommt da auf uns zu. Und ja, der Mischbetrieb ist eines der interessanten Stichworte, die es da so gibt.
Christian, wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Wir werden das weiter im Auge behalten, werden auch hier bei den Streitkräften weiter darüber berichten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier warst im ARD-Hauptstadtstudio. Christian Schweppe, Investigativreporter und Autor des sehr lesenswerten Buches Zeiten ohne Wende.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Danke Anna, danke euch. Für heute war es das mit unserer XXL-Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Nora Hespers.
Und ich bin Sophie Rebmann. Zusammen erzählen wir in unserem Podcast von Severina Schmaglewska. Die Frau hat Unfassbares erlebt und wir wollten wissen, wie das geht.
Sie hat den Überfall der Deutschen auf Polen erlebt, den Zweiten Weltkrieg, die Besatzung, dann das KZ. Und schließlich hat sie als eine von zwei polnischen Augenzeugen beim Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg ausgesagt. Vor den Tätern, vor jenen, die für ihr schlimmstes Leid verantwortlich sind.
Danach hat sie gelebt und geliebt und eine Familie gegründet. Wir wollten wissen, wie kann ein Mensch so viel ertragen?
Wir erzählen die Geschichte in Deutschland und Polen. Mit ihrer Familie, mit Historikern und, die waren für sie wichtig, mit Pfadfindern. Und Achtung! Es geht auch um die Darstellung schlimmster Gewalt. Denn was sie im KZ gesehen hat, wie Frauen und Kinder getötet wurden, ist schwer zu ertragen.
Ihr findet den NDR-Podcast Severina und die unsichtbaren Nazis in der ARD-Audiothek. Und in der ARD-Mediathek findet ihr das Doku-Drama Nürnberg 45. Auch da lernt ihr Severina kennen.